Früher gab es eine Sendung namens Geh aufs Ganze. In dieser Sendung hat der Moderator einen Teilnehmer vor der Wahl gestellt. Sie könnten das haben, was hinter Tür 1, 2 oder 3 war. Und es hat die Leute natürlich immer wieder fast zermürbt, weil sie natürlich nicht wussten, genau was sich hinter einer jeweiligen Tür versteckt. Und sie wollten natürlich den größtmöglichen Preis gewinnen. Der größte Preis war meist ein Auto, also es ist schon etwas, was sich lohnt. Aber sie wussten nie, wo sie dran sind, mit welcher Tür. Es war immer ein Rätsel, was für sie am besten sein könnte. Und wenn es dann ganz schief ging, haben sie nur noch den Zonk bekommen. Der Zonk war nur so ein komisches, rotes Kuscheltier. Und ja, wenn sie den Zonk bekommen haben, war das alles, was sie bekommen haben. Da hätte man dann vielleicht doch lieber einen kleineren Preis gehabt, aber etwas mehr als nur dieses Kuscheltier. Nun, die Frage kommt bei der Sendung auf, hinter welcher Tür ist das meiste zu holen? Und diese Frage stellt sich für uns im Leben auch immer wieder, weil wir reden von Türen sowohl buchstäblich wie auch im übertragenen Sinn. Manchmal im Leben müssen wir entscheiden, durch welche Tür wir gehen sollen. Durch welche Tür führt es uns in die richtige Richtung? Im übertragenen Sinn gibt es eben auch diese Türe, wo wir entscheiden müssen, wo geht's lang? Was wird das Beste sein? Es gibt eine große Auswahl und manchmal sind wir wirklich herausgefordert zu überlegen, wie wir uns entscheiden sollen. Nun zur Zeit betrachten wir eine Reihe Aussagen von Jesus, die er über sich selber gemacht hat, die als Kategorie, als die Ich bin-Worte bekannt sind. Sie geben einen tiefen Einblick in dem, was Jesus als seine Lebensaufgabe verstanden hat. Das ist wichtig für uns, wenn wir verstehen wollen, wer Jesus wirklich war und nicht nur, was Menschen heute aus ihm machen wollen. Wir haben schon gesehen, dass Jesus erklärt hat, Ich bin das Brot des Lebens und ich bin das Licht der Welt. Diese Texte schauen einmal nach hinten. Sie gucken in die Geschichte von Israel. Mit den Worten Ich bin, ruft Jesus Erinnerungen auf von damals, als Gott Mose in dem brennenden Busch erschienen ist und Mose nach Gottes Namen gefragt hat. Und Gott hat gesagt, Ich bin der Ich bin. Und wir sehen, dass diese ganze Zusammenhänge hatten mit dem Exodus zu tun, mit dem Auszug aus Ägypten, wo die Israeliten befreit wurden von der Sklaverei und wie Gott sie durch die Wüste geführt hat und sie versorgt hat mit allem, was sie wirklich brauchten. Diese Texte schauen aber nicht nur nach hinten, sie schauen auch nach vorne. Jesus setzt hier deutliche Zeichen, zu zeigen, was Gott noch tun wird, was Gott für die Menschheit möchte und was er uns verspricht, uns, die wir die Treue zu ihm halten, was noch kommen wird, wie unsere Bedürfnisse alle erfüllt werden. Und heute betrachten wir wieder eine solche Aussage und wieder mal ist es wichtig, das Umfeld des Textes zu beachten. Unser Text für heute ist im Johannesevangelium Kapitel 10 und wir sind manchmal verleitet von den Kapitelunterbrechungen, die ja nicht original zu dem Text sind, zu denken, ja, ich fange einfach mit dem Kapitel an. Kapitel 10 fängt an mit einer Rede von Jesu und wir könnten denken, dass diese Rede sozusagen im luftfreien Raum steht. Das ist aber nicht der Fall. Die Aussagen, die Jesus im Kapitel 10 macht, die folgen direkt aus den Ereignissen vom Kapitel 9. Johannes Kapitel 9 ist eine ganz faszinierende Geschichte, eine etwas längere Geschichte. Und ich würde euch ermutigen, diese Geschichte komplett einfach durchzulesen. Eine ganz spannende Geschichte. Es ist auch manches an Humor da drin, was es auch wirklich lesenswert macht. An dieser Stelle möchte ich einfach versuchen, dieses Kapitel ein bisschen zusammenzufassen. Am Anfang von dem Kapitel finden wir, dass Jesus mit seinen Jüngern unterwegs ist. Und sie sehen einen Mann, von wem sie wissen, dass er blind geboren wurde. Und die Jünger fragen Jesus, wer hat gesündigt, dass dieser Mann blind geboren wurde? Nun, schon die Frage erscheint uns abwegig. Wie kann es überhaupt in Frage kommen, dass der Mann selber gesündigt haben sollte, auf dass er blind geboren wurde? Ich habe jetzt nicht die Zeit, um komplett darauf einzugehen. Sagen wir einfach, hier sehen wir deutlich, dass sie manches anders gesehen, anders betrachtet und anders gewertet haben als wir. Aber Jesus antwortet auf die Frage, keiner, sondern es ist geschehen, auf das Gott die Ehre bekommt. Nun, auch diese Aussage erscheint uns wirklich abwegig. Wie kann es sein, dass der Mann blind geboren wird, auf das Gott geehrt wird? Es erscheint uns wirklich ungerecht. Aber Jesus geht weiter. Jesus, also geht nicht an dem Mann vorbei, ganz im Gegenteil. Er geht auf den Mann zu. Und hier haben wir auch ein Beispiel von einer dieser, sagen wir, ungewöhnlichen Heilungsgeschichten von Jesus. Er geht rüber und es heißt, dass er auf den Boden spuckt. Speichel in die Erde. Nun, stell es dir vor, du bist blind, du sitzt da und bettelst in der Hoffnung, dass du ein bisschen Geld bekommst und dann hörst du plötzlich, ja, also nicht wirklich ein angenehmer Gedanke. Und der Text sagt uns, dass Jesus mit seinem Speichel in der Erde einen Teig gemacht hat und das dem Mann auf die Augen bestrichen hat. Und er sagt dem Mann, dass er sich waschen gehen soll, im Teich Siloah. Und es wird uns nicht berichtet, wenn der Mann vielleicht gesagt hat, ja, jetzt bleibt mir auch nichts anderes übrig, als mich waschen zu gehen. Aber er ist jedenfalls hingegangen. Er ist zu dem Teich gegangen und er hat sich gewaschen. Und nachdem er seine Augen abgewaschen hat, konnte er sehen. Und er geht dann zurück zu der Stelle, wo er vorher gewesen ist. Das war ja seine Nachbarschaft. Da ist er ja Tag ein, Tag aus, wahrscheinlich sein gesamtes Leben gewesen. Und die Menschen dort sehen ihn. Diese Menschen, die ihn schon lange kennen. Und die sagen, warte, ist das nicht der, der blind war? Aber dieser Mann kann sehen. Und manche haben gesagt, nee, der sieht dem nur ähnlich. Aber er hat gesagt, doch, ich bin es. Und ich finde es auch ganz faszinierend, an dieser Stelle benutzt er denselben Ausdruck, wie Jesus in seinen verschiedenen Ich-Bin-Aussagen benutzt. Also die Aussage ist etwas, was sagt, ich bin einer davon, sondern es ist eine exklusive Aussage. Er sagt, ich bin es. Und dieser Mann sagt, ich bin es, der blind war, der hier gesessen und gebettelt hat. Und ich kann jetzt sehen. Ich bin es. Und die Menschen wissen nicht so richtig, was sie damit anfangen sollen. Und sie nehmen diesen Mann dann zu den Pharisäern. Die Pharisäer fragen, was ist geschehen? Er erzählt es ihnen und sagt, Jesus hat mich geheilt. Und dann kommt raus, dass die Pharisäer zu einem überhaupt nicht damit einverstanden sind. Und der Grund dafür ist, es war ein Sabbat. Es war der siebte Tag, der Ruhetag. Und man durfte am Sabbat nicht arbeiten. Nun, auch etwas, was mir auf jeden Fall fremd vorkommt, ist, dass eine Wunderheilung in die Kategorie Arbeit gehört. Aber so haben sie das gesehen. Und die haben den Mann dann ein bisschen ausgefragt. Und in ihrer Verzweiflung haben sie dann auch noch die Eltern dazu geholt. Sie haben sie gefragt, wie kommt es, dass er jetzt sehen kann? Und die haben gesagt, also wir wissen, dass das unser Sohn ist, aber wie es kommt, dass er sehen kann, das wissen wir auch nicht. Er ist doch alt genug, frag ihn selber. Und der Text sagt ausdrücklich, die Eltern hatten Angst. Sie hatten Angst in dieser Situation, was die Pharisäer mit ihnen machen können, gerade wo sie so wütend waren und so aufgedreht waren. Und sie holen den Mann wieder und sie fragen ihn nochmal, was ist eigentlich passiert? Wie bist du geheilt worden? Und er sagt, Leute, das habe ich euch alles schon gesagt. Warum wollt ihr das nochmal hören? Wollt ihr auch seine Jünger werden? Dann platzt ihnen der Kragen. Du bist ganz und gar in Sünde geboren worden. Wir wissen, dass dieser Mann, Jesus, ein Sünder ist. Denn sowas darf man am Sabbat nicht machen. Es ist ein bisschen mehr zu dem Kapitel. Wie gesagt, sollte man bitte durchlesen. Es lohnt sich. Aber ich möchte ein bisschen zusammenfassen, dass wir nicht übersehen, was hier passiert ist. Am Anfang kommen die Jünger zu Jesus und sie fragen, wer hat gesündigt, dass dieser Mann blind geboren wurde? Und Jesus sagt, keiner. Es ist nicht dahergekommen. Dann gegen Ende sagen die Pharisäer zu dem Mann, du bist ganz und gar in Sünde geboren. Sie wollen ihm etwas auflasten. Die wollen ihm schuldig sprechen dafür, dass er geheilt wurde. Sie wollten nicht zulassen, an einem Tag, an dem man nichts machen darf, da darf man eben auch keine Werke der Barmherzigkeit machen. Das ist ein verkehrter Tag, an dem man keine Werke der Barmherzigkeit machen darf. Und die armen Eltern, stellst dir vor, du hast ein Kind, das blind geboren wurde. Und jetzt, Jahre später, kann es sehen. Das hätte der glücklichste Tag ihres Lebens sein müssen. Aber sie haben Angst. Sie haben Angst, was mit ihnen gemacht wird, wenn sie sich darüber freuen. Wenn sie sich also begeistert zeigen, dass ihr Sohn geheilt werden konnte. Die Pharisäer sind sich sicher, dass Jesus ein Sünder sein muss, weil er die Regeln nicht eingehalten hat. Es ist eigentlich sehr traurig, was wir hier finden. Aber hier schließt dann Kapitel 10 an und Jesus redet dann mit den Menschen, die das Ganze gesehen haben, die das Ganze miterlebt haben. In der ersten Hälfte vom Kapitel 10 spricht Jesus mit den Menschen. Und in den ersten paar Versen redet er davon, dass Schafe nur ihren eigenen Hirten folgen. Und in Vers 6 wird uns ausdrücklich gesagt, dass die Leute ihn nicht verstanden haben, was er ihnen sagen wollte. Und dann kommen in kürzester Zeit zwei verschiedene Ich-Bin-Aussagen von Jesus. Heute schauen wir die erste davon an, ich bin die Tür, und nächste Woche schauen wir dann eben das nächste an, wo er sagt, ich bin der gute Hirte. Ich lese jetzt aus Johannesevangelium Kapitel 10, die Verse 7 bis 10. Weiter sagte Jesus zu ihnen, Amen, Amen, ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir kamen, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich bin die Tür. Wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Es ist interessant zu merken, dass Jesus sein Ich-Bin-Aussage an dieser Stelle zweimal sagt. Zweimal sagt er, ich bin die Tür. Beim ersten Mal sagt er, ich bin die Tür zu den Schafen. Was bedeutet das eigentlich, wenn er die Tür zu den Schafen ist? Damals waren Hirten häufig mit ihren Herden auch über längere Zeit hinweg unterwegs gewesen. Also es war nicht einfach so, dass die früh raus mit den Schafen abends wieder rein, sondern sie mussten ganz lange Reisen machen, um immer wieder frische Weidenland zu finden. Und das heißt, dass sie auch die Nacht häufig im Freien verbringen mussten. Und zu diesem Zweck wurden an verschiedensten Stellen in der Landschaft größere Stein, also Wände könnte man sagen, Steinmauern in Kreisform aufgebaut, wo die Hirten ihre Schafe da hineintreiben konnten oder hineinführen konnten, wo nur eine kleine Öffnung war. Und dann würde der Hirte sich selber in diese Öffnung legen, dass er selber die Tür war, dass die Schafe nicht in die Gefahr hinauswandern konnten und dass Angreifer, Wölfe oder sowas, nicht einfach so an ihre Schafe rankommen konnten. Also haben sie sich selber dahingelegt und sie waren dann selber die Tür zu den Schafen. Aber was will Jesus mit dieser Aussage sagen? Natürlich gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man eine solche Aussage auslegen kann. Aber ich denke, Jesus will hier etwas aussagen über die, die wirklich die gute Nachricht verkündigen. Es sind schon immer viele Lehrer, Gurus, Leuchtfiguren gewesen, die den Himmel auf Erden versprochen haben. Die haben immer wieder gesagt, mir nach, ich führe dich dahin, wo du hin willst. Ich gebe dir das, was du haben willst. Und wir wissen von der Geschichte, dass es unzählige Male ein unsagbares Leid gegeben hat, wo ein Verführer gekommen ist und die Menschen ins Verderben geführt hat. Es gibt auch den Spruch, es wollten schon viele Menschen Götter sein, aber nur ein Gott wollte Mensch sein. Wenn man dir Heilung oder Rettung unabhängig von Jesus verspricht, dann ist er ein Betrüger. Nun, in unserer Zeit klingt das gar nicht tolerant. In unserer Welt wird das viel Widerspruch ernten. Das war aber in Jesu Zeit nicht wirklich anders. Aber Jesus erhebt hier einen Absolutheitsanspruch. Wenn er sagt, ich bin, sagt er nicht, ich bin einer davon. Er sagt, ich selber bin die Tür und ich allein. Wenn Jesus hier sagt, dass alle, die vor ihm gekommen sind, Diebe und Räuber waren, könnte man fast den Eindruck gewinnen, dass er die ganzen Propheten in die Pfanne damit hauen will. Aber andere Stellen im Johannesevangelium machen deutlich, dass das nicht der Fall ist. Vielmehr redet er von denen, die einen anderen Weg zum Heil verkünden wollen. Ganz besonders, wenn der Weg auf eigene Leistung beruht. Also Jesus ist nicht ein Weg zum Heil. Er ist der Weg zum Heil. Dann in Vers 9 finden wir den Spruch anders ausgedrückt. Er sagt, ich bin die Tür. Wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und Weide finden. Nun, wir haben schon mehrfach gesehen, dass die Aussagen Jesu im Zusammenhang mit diesen Ich-Bin-Worten verschiedenste Verbindungen, verschiedenste Assoziationen mit Texten des Alten Testaments aufbringen. Und hier natürlich mit Ich-Bin, den Namen Gottes, was er dem Mose geoffenbart hat. Aber die Rede von den Schafen und den Hirten, wie gesagt, gute Hirte ist ja nächste Woche dran, wird sie ganz bestimmt auch an den Propheten Hesekiel erinnert haben. Ich möchte aus Hesekiel Kapitel 34 die ersten paar Verse lesen. Das Wort des Herrn erging an mich. Menschensohn, sprich als Prophet gegen die Hirten Israels. Sprich als Prophet und sag zu ihnen, den Hirten, so spricht Gott, der Herr. Weh den Hirten Israels, die sich selbst geweidet haben. Müssen die Hirten nicht die Schafe weiden? Das Fett verzehrt ihr und mit der Wolle kleidet ihr euch. Das Mastvieh schlachtet ihr, die Schafe aber weidet ihr nicht. Die Schwachen habt ihr nicht gestärkt. Das Kranke habt ihr nicht geheilt. Das Verletzte habt ihr nicht verbunden. Das Vertriebene habt ihr nicht zurückgeholt. Das Verlorene habt ihr nicht gesucht. Mit Härte habt ihr sie niedergetreten und mit Gewalt. Das sind ziemlich harte Worte. Die Pharisäer damals hätten ganz bestimmt gesagt, nein, das sind wir nicht. Sowas machen wir nicht. Und wir heute? Ich denke, wir würden bestimmt auch sagen, das sind wir nicht. Sowas machen wir nicht. Wir gehen nicht so mit Menschen um. Aber wir müssen verstehen, also zu einem, wenn Jesus hier von dem Dieb redet, ich bin überzeugt, er meint, dass der Dieb der Satan ist. Der Satan, der versucht, das zu stören, zu zerstören, zu schlachten, zu vernichten, was Gottes ist. Der versucht, alles kaputt zu machen. Aber wir müssen verstehen, wenn wir die Schwachen nicht stärken, die Kranke nicht heilen, die Verletzten nicht verbinden, die Vertriebenen nicht zurückholen und die Verlorenen nicht suchen, dann haben wir sie mit Härte niedergetreten. Dass Jesus die Tür ist, ist nicht nur eine Metapher. Wenn wir in Jesus sind, dann führt er uns tatsächlich in eine neue Wirklichkeit. In ihm bricht die neue Wirklichkeit des Himmels in die Wirklichkeit dieser Welt hinein. Menschen werden satt, Durst wird gestillt, Gebrechen werden geheilt und Sünden werden vergeben. Es ist gut und richtig, verschiedene Projekte zu unterstützen, dass Menschen in anderen Ländern sauberes Wasser bekommen, genug zu essen bekommen, genug Bekleidung bekommen. Wir als Gemeinde unterstützen ein Projekt in Afrika namens Meleklees, bei der junge Frauen eine Ausbildung bekommen und somit eine ganz neue Perspektive für ihr Leben bekommen. Solche Dinge sind wirklich wichtig und die sollen wir tun. Aber denken wir bitte nie, dass ein bisschen was spenden ausreicht, um die neue Wirklichkeit Gottes in diese Welt hineinzuführen. Nein, es gehört viel mehr dazu. Es muss in uns hineinbrechen. Wir müssen verändert werden. Es muss in unseren Alltag einbrechen. Und die Menschen um uns herum müssen es erfahren. Die Menschen, mit wem du Tag für Tag zu tun hast, sollen merken, dass du durch Jesus verwandelt bist. Das ist sein Wunsch, das ist sein Ziel, dass diese Veränderung in uns beginnt, uns erneuert, auf dass wir Botschafter der Erneuerung und des Lebens sein können. Jesus hat immer wieder Zeichen gesetzt. Zeichen von dem, was Gott tut und was er noch tun will. Und er hat uns auch aufgefordert, Zeichen zu setzen, dass seine neue Wirklichkeit in unsere Gegenwart einbricht. Und am Ende von unserem Text sagt Jesus: Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Das Wort für Fülle hier bedeutet nicht einfach gerade mal genug. Es bedeutet im Überfluss. Wie sieht das aus? Wie wirkt sich das aus, wenn wir Leben im Überfluss haben? Verwechseln wir es bitte nicht. Es ist nicht Überfluss in unserem Leben. Es geht nicht darum, dass das Konto so dick gefüllt wird oder dass wir ein protziges Auto haben. Es geht darum, dass wir Leben in Fülle haben. Wie sieht das aus? Das werden wir nur sehen, wenn wir durch die Tür gehen.